Standout, der Social Media Newscast mit Bastian und Malte.
Moin Moin und da sind wir zu Folge 14 von Standout, eurem Social Media Newscast. Und ich tituliere diese Folge hiermit als die ersten LinkedIn-Wochen, seitdem es diesen Podcast gibt. Was hältst du davon, Malte?
Das finde ich ganz gut, weil ja, es wird ein ganz klarer Themenschwerpunkt einfach erkennbar sein. LinkedIn hat krass was hingelegt für uns hier, für diese Folge.
Ja, und ich dachte mir, weil du halt dann doch immer wieder durchblicken lässt, dass du ein bisschen Fastfood-affin bist, dann ist diese Analogie für dich genau das Richtige.
Ja, ich habe mir gerade schon überlegt, ob ich was dazu sage. Ich hatte das nämlich im Sinn, als ich hier gelesen habe, dass die Folge unter dem Dach LinkedIn-Wochen läuft, wollte ich gerade schon was dazu sagen initial, habe es dann aber gelassen, um hier nicht schon wieder irgendeine Fastfood-Brand zu featuren. Ja. Die nennen wir an dieser Stelle auch einfach mal nicht. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen haben Kopfkino.
Aber auf jeden Fall hast du bei mir diesen Stempel schon mal weg.
Ach, verdammt, ich habe es befürchtet. Ja.
Genau, aber dafür, dass ich mir jetzt diesen Titel ausdenken durfte, darfst du mal mit dem ersten Thema starten.
Genau, wie angekündigt geht es natürlich um LinkedIn erstmal. Wir starten da direkt mit den Themen und zwar geht es auch um die LinkedIn Stories. Da war ja so ein bisschen Brasilien die... das erste Land, was da das Feature quasi zum Testen bekommen hat. Jetzt ist aber, ich glaube, vor 2 Tagen war es tatsächlich das Feature auch schon live gesichtet worden, nämlich in den Niederlanden. Und jetzt konnte man da tatsächlich schon sehen, die LinkedIn-Stories sind da und sie sind live. Der Rollout läuft auch tatsächlich jetzt schon in den Nachbarländern. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern, bis es hier bei uns ankommt und naja, man weiß jetzt, wie es aussieht und ja gut, was soll man dazu groß sagen? Stories sehen aus, wie Stories aussehen. Eine kleine Besonderheit gab es, wenn ich das richtig erkannt habe, dass diese einzelnen Story-Pieces tatsächlich 20 Sekunden lang sein können und nicht, wie man es jetzt gewohnt ist. Okay, jetzt fehlt mir tatsächlich die genaue Länge.
15 Sekunden.
Ja, ich dachte jetzt 12 oder 14. Boah, peinlich. Aber wenn du 15 sagst, dann würde ich mal sagen, stimmt das?
Ja.
Genau, bei LinkedIn scheint es einfach 20 zu sein. Kann man jetzt sagen, gut, Leute auf LinkedIn haben prinzipiell mehr in einem Storypiece zu erzählen als Leute auf Instagram offenbar.
Ich fände das einfach so herrlich. Dieses Meeting wahrscheinlich schon wieder. Leute, wir haben das jetzt so mega toll kopiert. Was können wir anders machen?
Und das Einfachste waren 20 Sekunden.
Wahrscheinlich.
Gut, gehen wir mal davon aus, dass das Gespräch so stattgefunden hat bei LinkedIn, genau.
Ja, ich glaube auch, als du es diese News bei LinkedIn geteilt hattest, dann hat er, glaube ich, auch einen LinkedIn-Mitarbeiter drunter geschrieben und hat dir dazu gratuliert, dass du das Erscheinungsbild des Features fabelhaft zusammengefasst hast. Das fand ich auch cool.
Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich da von LinkedIn nochmal das offizielle Du hast das Feature verstanden Zeugnis ausgestellt bekommen habe. Fand ich super.
Das stimmt, ja. Das fand ich auch recht cool.
Ja, aber auch ein
cool,
anderes,
dass sie das checken.
Ja. Genau, aber auch ein anderes Feature, das wir in der Folge Nummer 12 schon mal angekündigt hatten, ist jetzt auch am Start endlich, und zwar die Polls, also die Abstimmungen, die Votings. Hast du davon bei dir im Feed schon welche live gesehen?
Ich leider nicht. Ich teste es, glaube ich, auch fast irgendwie jeden Tag irgendwie aufs Neue. Ob das jetzt bei uns geht, sei es irgendwie bei mir auf dem Profil oder auf der Unternehmensseite oder auf irgendwelchen Testseiten, und ich habe es leider noch nicht bekommen. Aber, und du hattest mir ja mal so einen Link geschickt, damit ich da nicht komplett verzweifelt bin, ich habe dann auch wie ein kleines begeistertes Kind teilgenommen an dieser Abstimmung und fand das auch von der User Experience echt schön. Was ich dann aber irgendwie so ein bisschen schade fand, dass dieser Mensch, der diese Umfrage erstellt hatte, dann halt gleich mit einem Hook kam und sagte, hey, vielen Dank, Bastian, für die Teilnahme an meiner Umfrage. Übrigens, ich veröffentliche regelmäßig dies und jenes. Und ich dachte mir so, ja, eigentlich wollte ich ja nur an der Umfrage teilnehmen und nicht gleich einen Staubsauger kaufen.
Ja, es mehren sich auch bei mir im Feed tatsächlich die Posts von Leuten, die sich eben genau über diesen Style ein bisschen aufregen. Also diese Hallo, kauf bitte meinen Staubsauger, Nachrichten, die man dann direkt bekommt.
Ja.
Ja, finde ich auch unschön, wenn man das so als Aufhänger nutzt. Aber um dich da mal jetzt total neidisch zu machen, also ich habe das Feature schon. Ich habe auch diverse Polls bei mir schon im Feed gehabt. Hab da auch abgestimmt. Ja. Die User Experience ist jetzt so, wie Krass. Ich sie mir von einem Poll vorstelle und auch von anderen Plattformen, wie zum Beispiel Twitter, eben kenne. Ich bin da dann zum Glück auch nicht direkt von Staubsaugerverkäufern angesprochen worden. Da war ich sehr glücklich drüber. Aber nee, das funktioniert. Ich kann sie auch nutzen und habe da auch selber natürlich geplant, das jetzt mal auszuprobieren. Habe ich jetzt bis zur Aufnahme noch nicht geschafft, aber es wird passieren.
Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Der LinkedIn-Mitarbeiter, der das so toll fand, weil du die Stories ja so toll zusammengefasst hast, der dachte sich, oh, guter Junge, der bekommt das jetzt einfach mal. Ich
finde
das
so ungerecht. Den setzen wir ganz oben auf unsere, der bekommt die Polls als erstes Liste und hat wunderbar geklappt. Okay. Siehst du, auf LinkedIn posten lohnt sich auf jeden Fall. dann kriegt man ganz schnell die Features freigeschaltet. Nee, also ich finde es grundsätzlich ein tolles Feature für die Plattform. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich hoffe, dass nachher die Feeds nicht gepflastert sein werden davon und eben nicht alle danach dann mit einer Direct Message um die Ecke kommen, dass man eben nochmal folgen soll. Mein Tipp wäre an der Stelle, wenn ihr wollt, dass Leute euch folgen auf LinkedIn, dann liefert einfach immer wieder mehrwertige Inhalte. Stellt auf eurem Profil nicht vernetzen als Haupt Call to Action ein, sondern eben folgen. Und so werdet ihr über euren mehrwertigen Content, wenn Personen mit dem eben interagieren, dann auch Follower generieren. Ganz klar. Also das ist das Prinzip, wie es auf anderen Plattformen auch funktioniert. Liefer eben tolle Inhalte, die den Leuten wirklich etwas an die Hand geben und dann kommen die Leute auch von ganz alleine.
Ja, schöner Tipp. So, aber dann versuche ich mal, das nächste Thema richtig zu umfassen. Vielleicht werde ich dann auch mal bevorteilt. Und zwar geht es darum, dass LinkedIn oder zumindest der LinkedIn-Algorithmus ein Feature einführt, was andere Plattformen so auch schon verfügen, nämlich die Dwell-Time. Das heißt, eine Verweildauer auf einem Content initial, wenn er einem Feed angezeigt wird, wird gewertet, aber auch beispielsweise eben der Klick danach. Also wenn ich mir sowas dann Anzeige wie mehr Anzeigen, um die komplette Nachricht dann zu konsumieren. Das wird jetzt einfach nochmal stärker ein Faktor sein in der Gewichtung des Algorithmus. Und was sie damit so ein bisschen machen wollen, das wird auch in dem Link der Shownotes genannt. Ich kannte das aber gar nicht. Da ging es um Broetry.
Broetry, ja.
Sagte mir gar nichts, aber bei dir klingt das irgendwie anders.
Ja, Broetry, also als kurze Erklärung, das ist staccato-artiges Herunterschreiben von Stories. Und es wird eben, glaube ich, aus dem Grunde Broetry genannt, weil eben meistens so aufgepumpte extreme Erfolgspersönlichkeiten, nenne ich sie jetzt einfach mal.
Ja.
Ich glaube, wir wissen, wie das gemeint ist, eben so staccato-artig ihre Fails oder ihre Erfolgsrezepte runterschreiben und die Stories werden dadurch extrem lang, weil nur ganz, ganz kurze Sätze geschrieben werden, dann wieder zwei Absätze, Emoji, zwei Absätze, kurzer Satz und du bist nachher extrem tief in diesem Broetry-Werk irgendwie drin.
Dass du nicht alles weißt.
Ja, weil ich musste das selber mal durchlesen und bin da dann auf ganz, ganz alte Artikel gestoßen, wo sich irgendwie Leute darüber aufgeregt haben. Wird in Deutschland tatsächlich immer noch gemacht, dieses Broetry. Also sehe ich immer wieder, rege ich mich auch immer wieder drüber auf, weil es eigentlich es ist so ein bisschen so ein Growth-Hack. Und Growth-Hacks, die sind halt meistens ein bisschen dirty und das ist da auch der Fall.
Genau, also wie ich das irgendwie verstanden habe, dass man dann eben bei LinkedIn, das meintest du gerade auch schon, die Absätze machst. Und dadurch, dass der Nutzer dann auf mehr Anzeigen klicken muss, um weiterzulesen, hat LinkedIn gesagt, das war früher ein ganz, ganz starker Faktor, dieser Klick. So. Und jetzt wird eben die Verweildauer gemessen. Das heißt, wenn Malte sich darüber aufregt und sich dann zurückgeht, dann ist das eben ein Signal für den Algorithmus, dass es dann doch nicht so geil ist und bekommt dann dementsprechend nicht so viel Reichweite.
Ah, okay. Bedeutet also, wenn ich jetzt so ein Broadtree sehe und auf mehr Anzeigen klicke, dann aber merke, ach Mist, das ist ja hier nur Broadtree Gehäcksel und dann gehe ich weg, dann ist es entsprechend ein schlechtes Signal, ne?
Mhm. Genau.
Okay, dann der Aufruf an alle Leute, die Broadtree auf LinkedIn sehen, scrollt ganz schnell woanders hin.
Mhm. Ja, und ist, glaube ich, ganz gut für deinen Blutdruck.
Ich glaube auch, ja.
Ja, und bevor wir die LinkedIn-Wochen jetzt verlassen und schließen, noch ein Update, beziehungsweise eine Aktualisierung des Updates. Und zwar fasst Thomas Hutter auf seinem Blog immer die Roadmap von LinkedIn zusammen. Jetzt sind wir ja auch schon ein bisschen fortgeschrittener im Jahr. Deswegen ist, glaube ich, diese Roadmap auch nicht mehr so groß als Ganzes. Nichtsdestotrotz gibt es da nochmal auch eine Anpassung, gerade vor dem Hinblick, dass die ganze Corona-Krise natürlich die ganzen Plattform-Features ja auch massiv beeinflusst hat. Den Link haben wir natürlich auch wieder in den Shownotes drin. Ich habe mir so ein Lieblingsfeature nochmal herausgezogen. Und zwar das Retargeting auf Basis von Video-Views oder auch das Öffnen von Lead-Formularen. Und was ich da auch noch sah, was ich ganz spannend fand, dass man kürzlich erworbene Folge einer Seite auch retargeten kann.
Ja, also das ist hilfreich.
Da gibt es dann ja mögliche Routen, die man da einfach gut aufmachen kann. Analog zu der Algorithmusanpassung, die wir gerade besprochen hatten, ist das natürlich auch ein Thema, was bei anderen Plattformen wie Facebook und Instagram und YouTube natürlich schon möglich ist, dass man Video-Viewers retargetet und auch dann immer sich anbietet, wenn man über so Funnel-Strategien spricht. Also wenn ich einen Nutzer zu meinem Ziel führen möchte und mir schon dessen bewusst bin, dass das eigentlich verschiedene Schritte sein müssen, weil es vielleicht komplexe, teure Produkte sind, dann ist das einfach irgendwie immer eine schöne Strategie. Und gerade bei einem B2B-Netzwerk wie LinkedIn sind diese Journeys sowieso meistens länger. Von daher ist das einfach eine schöne Sache, auf die ich mich freue, wenn sie denn 2020 kommt.
Sehr schön. Mhm. Super, dann würde ich sagen, switchen wir zum nächsten Network und da haben wir Instagram mit einem neuen Kamera-Layout. Das soll im Anmarsch sein, beziehungsweise ich habe vor der Folge nochmal gelesen, es befindet sich bereits im Rollout. Warum habe ich nachgelesen? Ich konnte es bei mir noch nicht finden und fand das auch etwas schade, weil, ja gut, in dieser Instagram-Kamera, in diesem Layout, da herrscht einfach irgendwie das totale Chaos. Unten ist irgendwie alles in diesem Switcher drin und es gibt eben diese klare Trennung zwischen Live und Story nicht. Das soll jetzt kommen, dass man da wirklich ganz klar weiß, hey, bin ich jetzt im Modus Live oder bin ich im Modus Story? Dann diese ganzen Werkzeuge, die sich auch unten in dieser Leiste zusätzlich befinden, sollen eben ein neues Menü links am Rand bekommen. Und was ich eigentlich am smartesten finde, die Kamera versteht, welche Werkzeuge, welche Kreativwerkzeuge du am häufigsten verwendest und sortiert sie dann auch entsprechend. Also das Ganze soll viel, viel aufgeräumter werden und du bekommst dann die Werkzeuge da angezeigt, wo du sie auch wirklich brauchst und nutzt.
Hatte ich das neue Layout mit der Anordnung dieser ganzen Werkzeuge nicht auch ein bisschen an TikTok erinnert? Oder TikTok, war das nur ich?
TikTok finde ich persönlich noch unaufgeräumter.
Echt? Okay.
Ja. Nee, ich glaube, bei TikTok sind die auf der rechten Seite, ne? Und diese Kamera-Kreativwerkzeuge sollen dann auf die linke Seite wandern.
Richtig, ja.
Ja gut, da ist einfach natürlich die Seite vertauscht, aber wenn du wirklich bei TikTok tiefer reingehst, wirklich auf diese Filter und Soundeffekte, also dann bricht ja das ultimative Chaos aus, ne? Denn da musst du ja wirklich schon wissen, was du suchst, wobei die da auch aufgeräumt haben und gesagt haben, gut, wir machen die Kategorie im Trend und so weiter auf, aber nee, da musste ich tatsächlich initial gar nicht dran denken. Ich habe nur raufgeguckt und dachte mir, oh, das sieht wesentlich aufgeräumter aus als das, was ich aktuell da bekomme.
Mhm. Ja, eher nee, ich meinte auch irgendwie nur aufgrund dieser vertikalen Anordnung, dass das so ein bisschen ähnlich ist. Und gebe dir total recht. Wir haben das, glaube ich, ja auch öfter schon mal gesagt. Irgendwie diese vielen Features, die auch Instagram ständig nachzieht und wo man sich dann denkt, boah, ob das dann immer dazu führt, dass die Nutzer das irgendwie noch häufiger nutzen, weil es dann doch irgendwie ziemlich komplex wird in dieser ganzen Nutzerführung Und da muss ich auch sagen, oh, wenn sie es mal ein bisschen befreien in der Usability, dann finde ich das echt gut.
Ja, genau. Soll halt im Rollout sein, diese drei neuen Features, dieses aufgeräumte Layout. Bei mir ist es noch nicht angekommen. Wie gesagt, da ist noch leider ein bisschen Chaos, aber viele Leute werden sich da drüber freuen. Das ist ein sinnvoller Schritt.
So, und dann haben wir ein Rätselthema.
Ja.
Da musst du mir mal helfen. So. Also, ich skizziere einfach mal die Grundsituation. Wir haben einen Brand-Account mit mehr als 10.000 Folgern. So, und ich möchte eine Story publizieren und seit jeher kann ich ja dann auswählen, ich möchte verweisen auf einen Weblink, also eine Webseite oder eben auf ein IGTV-Video. Und jetzt wurde ein Test gesichtet, wo man jetzt nochmal den Instagram-Shop-Tab auswählen kann. Und ich dachte mir so, okay, ich kann ja schon Produkte markieren als shoppable. Wenn ich dann als Nutzer draufgehe, dann lande ich ja auf dem Produkt im Shop-Tab. Wieso sollte ich das machen? So, und okay, ja, vielleicht ist das ja ein Link auf meinen allgemeinen Shop-Tab, aber dann wäre es halt auch immer nur eine Geschichte, weil ich ja immer nur erzählen kann, hey, hier geht hin zu meinem allgemeinen Shop-Tab, da könnt ihr euch ein bisschen was aussuchen. Und ja, dann war da aber in diesem Test noch ein weiterer Screenshot, wo dann irgendwie eine neue Shop-Explore-Page irgendwie aufgeführt wird, was er heißen würde, dass ich als Marke auf einen Shop-Tab verweise, der kuratiert wird, wo auch andere Produkte mit reinlaufen. Ich check's irgendwie nicht und jetzt ist mein Kopf schon wieder irgendwie verdreht und ich glaube, du musst einmal entwirren.
Ich versuche mal zu entwirren, aber kann ich glaube ich gar nicht, denn okay. Ich habe das auch nicht so wirklich verstanden. Also was für mich im Kopf Sinn macht, ist zum Beispiel zu sagen, hey, geht doch mal in meinen allgemeinen Shop, weil ich habe jetzt hier eine neue krasse Kollektion am Start. Mhm. Das würde Sinn machen. Mhm. Für einzelne Produkte würde ich immer noch die einzelnen Produkte über diesen Shop-Sticker einfach in der Story verlinken.
Genau.
Aber wirklich als große Marke und wenn wir jetzt mal in Dimensionen über 10.000 Follower hinausdenken, wirklich so in Millionenbereiche rein, die ja auch Shops benutzen, wenn die dann ihre Reichweite nutzen, um auf irgendeine Shop-Explore-Page zu verlinken, wo die Leute denn das Konkurrenzprodukt kaufen, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich muss aber auch sagen, dieser Test, das sind ja immer so Early Stages, die wir da sehen, die da aus den Quellcodes irgendwie herausgefummelt werden. Von daher kann es auch sein, dass sich jetzt das Instagram-Developer-Team gedacht hat, gut, wir setzen da jetzt erstmal irgendeinen Link zu Instagram-Shop rein, arbeiten noch dran weiter und tauschen irgendwann den Link aus. Ist jetzt aber nur eine ganz, ganz vage Vermutung von mir, die da mal so reingeschwurbelt ist. Keine Ahnung. Ob das wirklich so ist. Aber so, wie sich es jetzt aktuell gestaltet, gebe ich dir absolut recht. Das macht irgendwie wenig Sinn.
Mhm. Aber warten wir mal ab, dass wir regelmäßig aufnehmen, genau. Und dann können wir ja mal schauen, wo die Reise hingeht mit dem Feature.
Genau, wir daten euch da ab, wenn das Feature kommt, ob es überhaupt kommt und ob das dann immer noch so komisch ist. Und sollte es immer noch so sein, werden wir jetzt auch, glaube ich, nicht empfehlen, das dann zu nutzen. Dann lieber Shop-Sticker, die gibt's ja schon.
Ja. Richtig, genau. Aber zunächst geht die Reise rüber zu Facebook und eine Änderung, die relevant ist für Facebook-Gruppen. Und hier der kleine Reminder, wir haben ja auch eine Gruppe, die sich da auch dann nennt Standout. Und da dürft ihr natürlich auch jederzeit gerne beitreten, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und um das vielleicht mal anhand unserer Gruppe einmal darzustellen, welche Änderungen es da jetzt so gibt. Bis dato konnten Gruppen-Admins mit weniger als 5.000 Mitgliedern die Privatsphäre-Einstellung der Gruppe ändern. Also beispielsweise eine private Gruppe in eine öffentliche Gruppe und das durften sie sogar alle 28 Tage. Dem soll jetzt so ein bisschen ein Siegel vorgeschoben werden, weil letztendlich, wenn ich als Teilnehmer in so einer Gruppe lande und dann eben auch sehe, ja, so eine private Gruppe und so, dass mein Nutzerszenario war und ich vielleicht auch nochmal sensible Themen bespreche, dann wäre es für mich als Nutzer natürlich dann auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich mit einem Klick des Admins einmal öffentlich bin. Also dieser Raum ist nicht mehr geschlossen und ich würde mich da auch ehrlich gesagt als Nutzer so ein bisschen hintergangen fühlen, weshalb ich das tatsächlich irgendwie ganz gut finde. Jetzt, wie gesagt, geht das nicht mehr mit einer Einschränkung, dass das irgendwie für 72 Stunden dann noch bleibt und dann ist das halt für immer dann sozusagen fest, diese neue Privatsphäre-Einstellung. Finde ich, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Nutzererwartung und auch mit der Erwartung, mit der er in eine solche Gruppe gegangen ist, auch wirklich komplett korrekt.
Finde ich auch korrekt. Genau. Da ist Facebook ja auch ein bisschen sensibler geworden, was so die Nutzerprivatsphäre angeht. Und die wird hier durch diesen Schritt, finde ich, ein bisschen stärker geschützt. Sinnvoll auf jeden Fall an der Stelle, ja. Und da wir schon beim Thema Gruppen sind, wir hatten ja in der letzten Folge schon angekündigt, die Messenger Rooms von Facebook. Und die sollen nämlich auch für Gruppen und Events verfügbar sein. Das ist jetzt nochmal eine News, die ganz frisch reingekommen ist. Ich hatte mich erst ein bisschen drüber gewundert, muss ich ehrlich sagen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Messenger Rooms für Gruppen und Events auch definitiv kommen. Das war wohl aber nicht so klar. Deswegen musste ich das mehrmals lesen, um zu verstehen, dass das vorher gar nicht so richtig feststand. Ist aber gar nicht mal so blöd, denn das bedeutet, dass wir dann zum Beispiel bei uns in der Standout-Gruppe auch sagen können, hey, wir erstellen so ein Messenger-Room und machen mal eine kleine Q&A-Session oder FAQ-Session in diesem Messenger-Room. Oder was ich mir für Events total toll vorstellen kann, weil sie auch weiterhin auf 50 Nutzer begrenzt sind, diese Räume, dass man sagt, hey, mit dem Speaker, der gerade einen Impulsvortrag gehalten hat, kann man da nochmal ein bisschen näher in den Austausch gehen und vielleicht Fragen stellen oder ähnliches. Das sind da so Nutzerszenarien, die mir für das Marketing da auch so in den Kopf gekommen sind.
Finde ich super. Ich hatte mich da tatsächlich auch ein bisschen schwer getan, dann initial in etwas zu denken, wie man das vor diesem Kontext dann nutzen kann, aber finde ich genau richtig. Ich habe gestern auch schon meinen ersten Chatroom tatsächlich erstellt.
Oh, krass. Das heißt, das heißt, das Feature ist bei dir schon ausgerollt, obwohl du noch nicht mal das neue Facebook-Design hast.
So gleich mal rein in die Wunde. Sehr schön.
Krass. Ja, weil das finde ich komisch, weil Messenger Rooms habe ich jetzt so, also wenn ich es jetzt mal, wenn ich so eine Reihenfolge in meinem Kopf abstecken müsste, würde ich sagen, okay, hallo, ich bin Facebook, lieber Basti, hier hast du erstmal das neue Design, das gebe ich dir jetzt. Und jetzt, wo du das neue Design hast und wir komplett in den USA schon die Messenger Rooms ausgerollt haben, jetzt bin ich mal so nett und gebe dir auch noch Messenger Rooms. Aber dass sie dir irgendwie, ey, dieses Rollout-Prinzip, ne, das, ich werde es nie verstehen, glaube ich.
Nee, und das ist auch so ein bisschen versteckt. Also das Update, das du ja meinst, ist ja so ein bisschen die Analogie des Mobile-Layouts aus der Web hin zu der Desktop-Ansicht. Genau. Und das ist halt ganz schrecklich. Also auch meine Freundin hat das schon längst und ja, mich ziehen halt auch immer Leute damit auf, dass ich bestimmte Features halt immer relativ spät bekomme, aber das ist halt so. Und diesen Room habe ich gestern erstellt, wenn du in der Messenger-App mal bist. Und da auf Personen klickst, dann siehst du eine Auflistung auch der derzeit aktiven Nutzer und darüber steht dann so ein Link mit Raum erstellen. Und das habe ich gestern Abend dann mal gemacht, ist halt leider Gottes irgendwie so ein Fail, wenn man das irgendwie mit der Person macht, die im selben Raum sitzt, dann hast du halt so einen krassen Widerhall.
Krass, das ist dann quasi ein Messenger-Room, in dem ihr gesessen habt.
Ja, genau. Ja, aber ich fand es ganz witzig, also hast da natürlich dann auch verschiedene Filter und Hintergründe, die du da so anwenden kannst und hast halt, wie gesagt, diesen teilbaren Link, den du dann generieren kannst, mit dem du dann mit Personen ja quatschen kannst, die halt kein Facebook Messenger beispielsweise haben und ja, ich kann mir das echt ganz gut vorstellen, gerade weil man ja doch in diesen Zeiten dann immer auf andere Video-Streaming-Plattformen gegangen ist, dass das gut funktioniert.
Okay, das heißt, deine erste Messenger-Room-Experience war ganz nice.
Das ist ein mega nicer Titel, ja.
Okay, cool. Dann bleiben wir beim Thema Video und switchen die Plattform auf YouTube.
Was ist da los? Genau, und ja, wir im Allgemeinen, glaube ich, in der Folge gemerkt, dass wir in der letzten Zeit ziemlich viele Tests abgefangen haben, die jetzt halt so im Rollout sind und kommen. Und zwei Dinge daher bei YouTube nochmal ein Recap. Einmal die Insights-Anzeige, wann die Abonnenten eines Kanals online sind, sind jetzt erhältlich und sichtbar mit einer Statistik in den Insights. Geblieben ist nach wie vor der Hinweis, dass sie direkt runterschreiben, dass es keinen Nachweis gibt, dass diese Befolgung, diese Anzeige tatsächlich zu einer besseren Kanalperformance führt. Ich freue mich ja immer über solche Sachen. Dann ist gekommen, da schlägt mein Herz noch sehr viel größer dafür, diese Videokapitel, die wir auch schon genannt hatten.
Ah, ja.
Voraussetzung dafür ist die Anlage der Timestamps in der Beschreibung mit diesem sehr, sehr einfachen Format. Und neu hinzugekommen ist aber die Voraussetzung, dass man eine 0.00 Markierung als erstes setzt, damit YouTube wahrscheinlich einfach weiß, okay, hier geht das Video los. Und man braucht, glaube ich, insgesamt 4 von diesen Kapiteln, die dann noch jeweils eine Länge von 10 Sekunden haben müssen. Hat bei mir aber gestern Morgen unmittelbar geklappt. Und dann kann man sich halt über ein Video freuen, wo man halt direkt in der im Verlaufsrahmen diese Kapitel hat, ist von der Nutzerführung super. Und wir hatten das ja auch schon öfter gesagt, diese Experience wird ja auch nach und nach in die Google-Suche transferiert, wenn man dann eben nach entsprechenden Suchen dann eben auch fragt sozusagen. Und das ist einfach klasse. Also,
ja,
Kapitelmarken. Ich habe mich da schon immer an Keks gefreut. Ich freue mich auch jetzt.
Ja, Kapitelmarken, da war ich auch schwer in Love mit. Als ich eben eine solche Suchanfrage mal bei Google reingehackt habe, die ein solches tolles Ergebnis geliefert habe, dass ich direkt an dem Video schon an die Stelle springen konnte, wo die Information für mich versteckt war. Für den User ist das einfach mega, ne? Also,
ja.
Wenn ihr solche Videos habt, setzt diese Marken. Netter Insight nochmal mit dem 0.00. Mhm. Aber das ist für den User einfach der Hammer. Also da will ich direkt an die Stelle springen zu können. Es ist eine super simple Sache, aber ja, top. Also hoffentlich kommt das auch irgendwann für Podcasts.
Stimmt. Ich stelle mir das jetzt in diesem Moment vor, wenn nicht im Bereich tätige Menschen das hören und wir beide so abgehen und sagen, boah, das ist toll, wir sind so sehr verliebt, das Herz schlägt höher und schneller, wenn wir sowas sehen und dann andere so, Leute, geht's hier um was, Videokapitel?
Ich glaube, vor allem Autoren dürften über das Setzen von Kapitelmarken nur müde lächeln.
Ja, stimmt. Ja, nee, aber das war ja erst die Hälfte der Announcements und hinzugekommen ist noch ein Filter, so wie ich ihn verstehe, der intelligent funktioniert und wenn Nutzer auf Videos kommentieren oder andererorts, dass dieser Filter dann schon sagt, okay, das ist jetzt ein unangemessener Kommentar, der wird dann in eine Spalte geschoben im Community-Management-Bereich, wo ich als Kanal-Owner mir halt diesen Kommentar nochmal ansehen kann und ihn dann freigeben lassen kann oder auch nicht. Einfach sozusagen nochmal eine Filtereinstellung für Kommentare, die man vielleicht nicht unmittelbar sehen möchte. Und Numero next, den Community-Post-Bereich sozusagen, also der eigene YouTube-Feed, den man nutzen kann mit Bildern, mit Umfragen, wo man seine eigene Channel-Strategie dann halt nochmal fernab der geposteten Videos so ein bisschen ergänzt, einen Einblick bietet in die Erstellung von Videos vielleicht auch in der Zwischenzeit der Videos, also wirklich ein schönes Feature, kann man wirklich ganz, ganz, ganz kreativ nutzen. Konnte man bis dato aber nicht nutzen, indem man Beiträge, die man jetzt vorhatte, dass man diese plant. So, das geht jetzt also auch. Videos kann man ja auch schon ganz, ganz lange irgendwie vorplanen. Und wenn ihr jetzt an eurem Redaktionsplan sitzt und dann überlegt, okay, wann bringe ich denn welchen Community-Post, dann könnt ihr den ab jetzt dann eben sehr bequem vorplanen.
Ja, okay.
Gutes
Ding. Sinnvoll und hilfreich, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann haben wir uns bei YouTube sehr gefreut und die Frage ist, ob sich viele bei der nächsten Plattform, nämlich TikTok, auch so sehr über die Änderung freuen. Ich sag jetzt einfach mal nö. denn was ist passiert? TikTok hat eigentlich ohne große Vorankündigung Marken den Zugriff auf kommerzielle Musik und Sounds verwehrt. Also die sind zukünftig an dieser Stelle einfach ausgesperrt und bekommen eben eine neue Library mit, sie nennen es jetzt selber, qualitativ hochwertiger und lizenzfreier Musik zur Verfügung gestellt. Das heißt also, ja, Brands und Organisationen können eben an Trends, die auf solchen Sounds und solcher Musik fußen, auch gar nicht mehr teilnehmen. Das heißt, da wird eben große Reichweite flöten gehen. Ich hatte das initial gesehen, weil sich jemand von der Washington Post, die übrigens sehr, sehr guten TikTok-Content machen, darüber aufgeregt haben, beziehungsweise aufgeregt hat, weil die eben häufig auch diese Trends und diese Musik und diese Sounds nutzen, um auch ihre Reichweite daraus zu generieren. Aber sie erzählen dann schon sehr, sehr unique Stories damit. Also gut, die haben jetzt natürlich das Problem, dass deren Contentplan einfach mal von TikTok durchgestrichen wurde. Jetzt kann man aber auch hingehen und sagen, hey, irgendwie war das absehbar, denn andere Plattformen haben ja diesen Schritt schon längst gemacht, dass sie sagen, hey, wir stellen euch Sounds, die ihr nutzen könnt, wo Deals hinterhängen, zur Verfügung. Und die andere Musik, die steht halt eben nur dem einzelnen User wirklich zur Verfügung, denn Creator und normale Nutzer sind natürlich nicht ausgeschlossen, was die kommerzielle Musik und die Sounds auf TikTok angeht.
Ja, ein ziemlich einschneidender Schritt, weil wir hatten ja auch darüber mal gesprochen, dass das TikTok ja ausmacht, diese Netzwerkeffekte, die fortgetragen werden aufgrund dessen, dass ich mir dann halt irgendwie so einen populären Ton oder Soundsnippet nehme und damit eine neue Geschichte sozusagen fabriziere. Und das fällt für solche Marken jetzt natürlich weg. Und ja, das ist halt schon sehr, 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 sehr einschneidend. Wenngleich du auch halt wirklich recht hast. Und das wundert mich auch so ein bisschen, dass mir das noch nicht so letztens mal in den Kopf geschossen ist, dass diese ständige urheberrechtsfreie Snippets verwenden halt schon irgendwie krass ist, gerade wenn man sich vorstellt, dass es halt ein langer, langer Weg war für andere Plattformen und es ja auch immer noch immer mal wieder Probleme gibt, wo dann ja auch Soundsnippets geclaimed werden als solches, Urheberrechtsverstöße etc. Und TikTok, obwohl die ja so mit ihrer Popularität nach oben gehen, hatte ja scheinbar irgendwie da so gar keine Probleme, ohne das jetzt irgendwie rechtlich einschätzen zu können. Aber es scheint ja nichtsdestotrotz ja irgendwie einen Anlass gegeben zu haben, um zu sagen, hey, für Marken gibt es halt jetzt diese Möglichkeit nicht mehr, die halt für mich halt wirklich die Essenz des Erfolges von TikTok ausmacht.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass im Hintergrund vielleicht echt mächtig was abging und denen dann irgendwann die Zeit gefehlt hat, nochmal eine Vorankündigung zu machen. Denn was ich auch, ich hatte mich dazu auch auf LinkedIn geäußert, zu dieser News auch gesagt hatte, irgendwie hätte ich mir da eine transparentere Kommunikation gewünscht. Denn ich habe das vorher gar nicht mitgekriegt. Natürlich hat man sich mal darüber gewundert, hey, man kann das einfach alles nutzen. Auch Marken, mega seltsam, aber okay. Aber es gab nie irgendein großes Announcement beziehungsweise eine Ankündigung, dass so etwas in die Richtung kommt. Das war dann einfach plötzlich so. Und dann stehen natürlich solche Accounts wie zum Beispiel der von der Washington Post, die stehen dann einfach mal direkt im Regen und müssen sich überlegen, wie sie jetzt ihren Content anders raushauen oder kreieren grundsätzlich.
Oder gar nicht mehr.
Oder gar nicht mehr, genau. Tschüss, TikTok. <Ja. lacht> Nee, also der Hype ist ja noch immer real. Also da muss man jetzt einfach drüber nachdenken. Das ist ein logischer Schritt, der sicherlich absehbar war. Und da werden sich jetzt einmal initial alle drüber aufregen und so kurz mal in Schockstarre sein. Und dann werden sich halt Wege finden lassen, anders Content zu kreieren. Aber ja, da gebe ich dir recht, es fehlt so ein bisschen die Teilnahme jetzt an Trends auf der Plattform. Ne? Das wird erstmal nicht möglich sein.
Ja, und ich frage mich auch so ein bisschen, wieso sind da Creator davon ausgeschlossen? So, haben die eine andere rechtliche Voraussetzung in dem Rahmen? Wieso dürfen die, und sie sind ja meistens oder teilweise Reichweite stärker als große Publikationen, Wieso nicht die gleichen Regeln für alle? Check ich nicht.
Buh, ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wie das rein rechtlich ist. Keine Ahnung. Das sind ja im Prinzip auch kommerzielle Persönlichkeiten auf dem Netzwerk.
Ja.
Von daher wäre es quasi über Umwege für Brands ja immer noch möglich, die kommerzielle Musik zu nutzen, wenn du eben mit dem Creator zusammenarbeitest, ne?
Stimmt, ja.
Vielleicht ist das sogar der Weg, der darüber angestoßen wird. Vielleicht klären sie da auch noch, ob Creator dann auch ausgeschlossen werden, sofern sie nachweislich kommerziell Content kreieren auf der Plattform. Puh, I don't know, das ist mir dann rechtlich zu krass. Da müssen wir mal abwarten, was da aus der rechte Bubble so kommt.
Ja. Ja, und wieder da schön, das können wir dann ja auch noch mal in den weiteren und nächsten Folgen sicherlich noch mal aufgreifen, weil ich glaube, der Aufschrei wird uns da vermutlich noch etwas begleiten.
Da gehe ich auch von aus, ja.
Ansonsten hast du ja auch schon gesagt, tschüss TikTok. In diesem Sinne wandle ich jetzt leicht Räume um und sage tschüss, liebe Leute. Das war Folge 14. Wie immer, wenn ihr das zu Ende gehört habt, tretet doch gerne unserer Gruppe bei, abonniert unseren Podcast, kommentiert, bewertet, was auch immer so die Finger hergeben. Wir freuen uns sehr darüber. Und natürlich auch, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.
Genau, bis dann. Tschüss.